Energiewende spielt sich hauptsächlich in Köpfen der Kunden ab, der Bevölkerung. Und das ist gesellschaftlicher Wandel. Und der Zug fährt. Das heißt, die Energiewende wird natürlich da entschieden, wo die Kunden mitgehen, mitmachen, mitentwickeln. Und wir sehen das in der Bevölkerung. Der Wille ist da, der Interesse der Menschen an einer Energiewende ist hochgradig vorhanden.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Leif Erichsen und unserem Gast Philipp Thon über die Energiewende konkret. Welchen Nutzen hat sie und was kostet sie? Philipp bringt zur Energiewende sehr viel Expertise mit, denn er ist Geschäftsführer des deutschen E.ON-Vertriebs mit mehr als 14 Millionen Kundinnen und Kunden über alle bundesweiten als auch regionalen Marken hinweg. Daher kennt er natürlich auch die Fragen und Perspektiven aus Sicht der unterschiedlichen Kundinnen und Kunden und hat Tipps und Ideen, wie wir alle, passend zu diesem Podcast, noch mehr ins Machen kommen können. Und genau darüber wollen wir heute mit dir sprechen, Philipp. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Rona. Vielen Dank, Leif. Ich freue mich auf die Diskussion.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Philipp. Deutschland will die Energiewende vorbildlich voranbringen. Dabei stoßen häufig gegensätzliche Interessen aufeinander und die Voraussetzungen sind nicht überall und für jeden gleich. Nehmen wir nur mal die Frage, wohne ich in einem Einfamilienhaus oder lebe ich in einer Wohnung zur Miete? Wenn es also um die Möglichkeiten des Einzelnen geht, sich an der Energiewende zu beteiligen und was genau für jeden machbar und finanzierbar ist, fehlt schon mal der Überblick. Da kannst du, lieber Philipp, uns mit deiner Expertise heute sicherlich ein paar Tipps geben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Sehr gerne.
Ja, und bevor wir richtig reinstarten, Philipp, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle dir jetzt gleich also drei Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Frage 1. Wer bist du und was ist dein Job?
Vielen Dank, Rona. Ich bin der Philipp. Du hast mich schon gut vorgestellt. Ich darf der CEO der German Sales Einheit sein. Ich darf mich um 14 Millionen Kunden kümmern und ich darf 6000 Mitarbeiter führen auf dem Wege in die Energiezukunft, gemeinsam mit unseren Kunden. Und das Thema Kunde ist absolut essentiell für uns, nicht als Stichwort, sondern als Kernfähigkeit, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern gegenüber den Kunden entwickeln. Wir nennen das Customer Experience.
Das hört sich spannend, aber auch herausfordernd an. Frage 2. Was ist wichtig in deinem Beruf?
Gute Frage. Interaktion mit kreativen Kollegen und Mitarbeitern. Transformation gestalten. Veränderung erleben. Und vor allem nicht betriebsblind werden. Mhm. Von Kunden her denken, out of the box denken, neue Methoden, neue Systeme, neue Vorgehensweisen anwenden, um damit uns und unsere Kunden weiter mit dem Blick nach vorne entwickeln.
Super. Out of the box. Frage 3. Thema Energiewende. Was sind die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen, Philipp?
Ich glaube, das ist neben dem klassischen Energiedreieck, den wir bei German Sales verwenden, sind das die drei Stichworte, die drei Ds, die wir immer verwenden. Das ist das Thema dezentral, dekarbonisiert und digital. Was meine ich damit? Dezentral bedeutet, wenn wir nach vorne schauen, bis 2030 haben wir eine Lücke in der Energieerzeugung von fast 30 Gigawatt. Diese Lücke muss gefüllt werden, sicherlich mit zentralen Kapazitäten, aber auch mit dezentralen, nachhaltigen Kapazitäten, die direkt bei Kunden passieren. Das heißt, dezentral wird eine hohe Relevanz haben in der Zukunft, gerade wenn es um erneuerbare, nachhaltige Energieversorgung geht. Und Dekarbonisierung, das zweite Begriff hier, klar, wenn diese Energiewende beim Kunden passiert, Wenn diese Lücke zum großen Teil auch bei Kunden geschlossen wird, dann sprechen wir über erneuerbare Energien, die beim Kunden erfolgen und passieren. Die sind aber natürlich auch stark volatil. Deswegen kommt das dritte D, digital. Wie kriegen wir diese Volatilität gemanagt? Und das kriegen wir mit digitalen Fähigkeiten hin. Wir müssen effizient und intelligent diese Volatilität managen. Wir brauchen Smart Meter als Grundlage für die Energiewende. Wir brauchen dynamische, flexible Tarife. Wir brauchen intelligente Lösungen, die alle diese Geräte zusammen verknüpfen und damit zusätzliche Werte generieren. Werte generieren für unsere Kunden und für uns als Unternehmen.
Super. Danke dir, Philipp. Damit hast du uns schon mal einen richtig guten Überblick und einen perfekten Einstieg gegeben. Und wir wollen uns jetzt im ersten Teil nochmal ein bisschen genauer angucken, also noch ein bisschen tiefer einsteigen, wo wir denn eigentlich gerade stehen in Deutschland bei der Energiewende. Und das Thema, was wir natürlich auch allgemein in diesem Podcast diskutieren, das betrifft uns natürlich alle, die Energiewende. Und heute wollen wir nochmal genauer drauf schauen, was das eigentlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, die du gerade schon ein paar Mal auch angesprochen hast. Und das Spannende ist ja auch ihr bei E.ON, ihr seid ja nicht nur Manager der Energiewende, sondern ja auch Verbraucher und Verbraucherinnen. Und dieses ganze Unterfangen, diese Energiewende ist natürlich nicht nur technisch und wirtschaftlich eine Herausforderung, sondern auch ein gesellschaftlicher Wandel, der sehr tief in unser tägliches Leben eingreift.
Absolut, Rona. 70% der CO2-Emissionen entstehen durch Energienutzung, vor allem durch die Versorgung von Gebäuden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier etwas verändern und gemeinsam handeln. Jetzt machen. Gefragt sind neue, schnellere und flexiblere Wege nach nachhaltigen Lösungen. Und in diesem Kontext stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut wir hier in Deutschland schon aufgestellt sind. Philipp, wie steht es um die Energiewende in Deutschland?
Ich glaube, in Deutschland sind wir erstmal auf einem guten Weg, um positiv zu starten. Natürlich im Vergleich zu anderen Regionen oder Ländern haben wir sicherlich Nachholbedarf. Allerdings, Energiewende spielt sich hauptsächlich in Köpfen der Kunden ab, der Bevölkerung. Und das ist gesellschaftlicher Wandel. Und der Zug fährt. Das heißt, die Energiewende wird natürlich da entschieden, wo die Kunden mitgehen, mitmachen, mitentwickeln. Und wir sehen das in der Bevölkerung. Der Wille ist da, der Interesse der Menschen an einer Energiewende ist hochgradig vorhanden. Die Menschen interessiert eine PV-Anlage mit einem Speicher. Die Menschen interessiert, wie eine Wärmepumpe funktioniert und wann rentiert sich sowas wie eine Wärmepumpe. Die Menschen interessieren sich für ein Home-Energie-Management-System, der mir diese Optimierung dieser Asset gestaltet. Wir haben die Interesse in der Bevölkerung da. Das ist ein Momentum, das muss man nutzen. Natürlich sehen wir gleichzeitig auch eine Menge Verunsicherungen bei den Kunden. Das ist natürlich bedingt einmal durch die wirtschaftliche Lage, die ist in Deutschland gerade im Moment in dieser Zeit schwierig. Und natürlich die politischen Rahmenbedingungen, die nicht immer ganz klar sind, die sich immer wieder mal ändern. Stichwort Gasumlage rein, Gasumlage raus, Heizungsgesetz, Fördermittel, kommunale Wärmeplanung, name it. Das sind Dinge, wo der Kunde auch darüber nachdenken muss, wann ist der richtige Investitionszeitpunkt und wann ist die Kalkulierbarkeit dieser Investition überschaubar und positiv. Deswegen ja, auf dem richtigen Wege, aber man kann gerade in dem Bereich der Regulierung und der Setzung der Rahmenbedingungen noch deutlich besser werden.
Rahmenbedingungen wollen wir uns noch angucken, politische Rahmenbedingungen insbesondere. Du hast aber auch schon gerade gesagt, dass es im Vergleich zu anderen Ländern noch Nachholbedarf gibt. Was würdest du denn sagen, wie sieht es im europäischen Vergleich aus? Beziehungsweise an welche Länder denkst du auch insbesondere, wenn du von Nachholbedarf sprichst? Gibt es da Länder, von denen wir uns insbesondere noch was abschauen und lernen können?
Als ich gesagt habe, es gibt Länder oder Regionen, die sind weiter als wir. Das hat unterschiedliche Gründe. Mhm. Oft sind das strukturell bedingte Vorteile, die diese Länder haben. Fangen wir doch bei Österreich oder fangen wir bei Norwegen an. Diese Länder haben hohen Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich Wasserkraft. Ich glaube, 100% des norwegischen Stroms wird aus Wasserkraft, aus erneuerbaren Quellen bezogen. Und wenn man so eine Voraussetzung hat, dann ist es natürlich einfacher, mit erneuerbaren Energien umzugehen. Dann kriegt man gewissen Fundament auch für Elektromobilität zum Beispiel. Der, wer jetzt die Presse verfolgt hat die letzten Tage, hat man gelesen, dass in Norwegen im August waren 94% alle Neuwagenverkäufe Elektroautos. Davon können wir natürlich in Deutschland erstmal nur träumen. Ja, das heißt, aber wie gesagt, das hat alles auch mit dem strukturellen Vorteil dieser Länder was zu tun. Und wir können auch weitergehen. Also Dänemark ist ein Vorreiter, wenn es um das Thema Energiewende geht. Seit Ende der 70er Jahre ist die Wärmeplanung dort verpflichtend. Ich glaube, über 60% des dänischen Wärmebedarfs, der wird aus Fernwärme abgedeckt. Und der Anteil der Erneuerbaren dort soll bis 2035 auf 100% steigen. Also deutlich schneller, als in Europa vorgegeben wird. Das sind Länder, die aus Überzeugung schnell nach vorne gehen. Und nicht ganz zu vernachlässigen, das Thema Smart Meter als absoluter Fundament für alle intelligenten Lösungen und für die Energiewende in dezentralen Energieversorgungssystemen. Gucken wir uns doch Italien an. Gucken wir uns auch Großbritannien an. Das sind Länder, die haben relativ früh mit dem Rollout von Smart Metern angefangen. Ich glaube, in Großbritannien haben die britischen Haushalte bereits 35 Millionen Smart Meter installiert. Italiener sind genauso gut unterwegs. Fazit, es gibt Länder, die machen das gut. Es gibt Länder, die haben strukturelle Vorteile. Da ist es nachvollziehbar. Aber wir müssen auch in Deutschland darüber nachdenken, wie kriegen wir schneller das Thema Digitalisierung voran? Wie kriegen wir schneller neue Technologien voran? Wie kriegen wir schneller neue Technologien wettbewerbsfähig? Und wie kriegen wir damit unsere Energiewende gestärkt, gemeinsam mit unseren Kunden?
Genau an dem Punkt würde ich nochmal einhaken wollen. Stichwort, wie macht Deutschland die Energiewende? E.ON's CEO Leo Birnbaum hat bei uns im Podcast gesagt, wir machen sie besonders langsam, besonders kompliziert und besonders teuer. Gleichzeitig hast du aber schon gesagt, eigentlich sind wir auf einem ganz guten Weg, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Was sind denn für dich konkret bei der Umsetzung der deutschen Energiewende die größten Herausforderungen, Philipp?
Du hast zum Teil live die Themen gerade gut genannt, ja. Das ist sicherlich das Thema Kosten. Das bekannte Wort Affordability, Bezahlbarkeit von Energie. Das ist das Thema Bürokratie, ja. Und das ist das Thema Volatilität der Regulierung, der Rahmenbedingungen. Das sind Themen, die uns als Unternehmen, aber auch dem Kunden immer wieder Sorgen machen, die kreieren eine Verunsicherung bei den Menschen. Und gerade wenn wir über die Rahmenbedingungen sprechen, die politischen Rahmenbedingungen, da brauchen wir Stichwort kommunale Wärmeplanung, habe ich schon mal erwähnt. Das hat Folgen. Das hat Folgen für die Investitionsplanung. Das gucken sich natürlich die Kunden an der Stelle an. Thema Bezahlbarkeit habe ich gerade erwähnt. Natürlich kostet die Transformation Geld. Ich glaube, es ist richtig, dass man am Anfang mit Subsidies, mit Förderung unterstützt, um den Zug ins Rollen zu bringen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man ab gewissem Punkt dann auch die Technologie wettbewerbsfähig laufen lassen muss. Das heißt, Förderung ist gut und wichtig, um gewisse Sicherheit bei der Planung am Anfang bei dem Kunden zu kreieren. Aber am langen Ende soll das auch den Anstoß geben für eine Wettbewerbsfähigkeit einer neuen Technologie. Und da bin ich ein großer Verfechter von freien Märkten, von funktionierenden Märkten. Und da müssen wir sicherlich auch noch besser werden. Das Thema Digitalisierung habe ich aber auch schon erwähnt. Das ist, wie gesagt, ein absoluter Fundament. Durch Smart Meter und flexible Tarife erst wird die dezentrale Energiewende möglich. Und wenn wir keine Smart Meter haben, wenn die Regulierung dafür zu kompliziert ist, wenn es zu teuer wird, die Smart Meter einzubauen, werden auch die Kunden langsamer. Und dann wird auch die Energiewende beim Kunden, die dezentrale Energiewende, deutlich langsamer laufen.
Vielleicht noch ganz kurz, Philipp, wir reden ja oft darüber, ich glaube, gerade in Deutschland sind wir auch gut, immer so ein bisschen uns zu beschweren und zu sagen, was alles nicht so gut läuft, was ja per se auch nicht falsch ist, ja, um zu gucken, wie wir noch besser werden können. Live hat ja gerade auch schon Leo zitiert mit den Herausforderungen, die es noch gibt. Vielleicht auch ganz kurz, um so ein bisschen Hoffnung zu machen, was würdest du denn sagen, was sind vielleicht 2, 3 Dinge, die in Deutschland auch richtig gut laufen oder die wir auch in den letzten 2 Jahren insbesondere richtig gut gewuppt haben?
Wir haben sicherlich trotz allen Unsicherheiten die Energiekrise gut gemanagt. Ja. Trotz allen Diskussionen, Gasumlage habe ich vorher erwähnt, dann gab es aber auch die Strompreisbremse, die Graspreisbremse, die hat die Kunden entlastet. Das war wichtig, das hat funktioniert. Natürlich war das ein Zusammenspiel zwischen der Politik und der Energieversorgung.
Sehr gut. Also es läuft schon alles und ich glaube auch mal drauf zurückzugucken und auch zu sagen, wie herausfordernd die letzten 2 Jahre waren und wie gut da eben auch vieles über die Bühne gegangen ist, wie Erneuerbare auch ausgebaut wurden und wie sicherlich auch dieses Momentum, was du eingangs beschrieben hast, gestartet hat, ja auch bei Verbraucherinnen und bei Verbrauchern da mitzumachen, das gesellschaftliche Interesse, das da ist, auch ja, wenn es noch Verunsicherungen gibt, gerade eine schwierige wirtschaftliche Lage, aber gleichzeitig eben auch das Interesse daran, da mitzumachen. Und da wollen wir im nächsten Teil mal genauer drauf eingehen, wo stehen die Verbraucher und die Verbraucherinnen bei der Energiewende? Und vielleicht hast du so ein paar positive Geschichten oder Beispiele für uns. Wie können wir die Menschen da vielleicht auch noch mehr mitnehmen, wenn wir mal so ein bisschen erzählen, was schon geht und was sich da schon getan hat?
Absolut, sehr gerne. Also erstens, ich habe schon vorher erwähnt, mein Eindruck ist, dass viele Menschen hohe Interesse an der Energiewende haben. Ja, sind zwar oft unsicher, das Thema Finanzierbarkeit, Rahmenbedingungen haben wir schon ein paar Mal erwähnt, trotzdem ist die hohe Interesse da und die Kunden haben auch Interesse an Innovation und an der Wettbewerbsfähigkeit einzelner Lösungen. Das erleben wir in der Diskussion. Leider haben wir aber auch in verschiedenen Umfragen gesehen, dass die sogenannte Education, die Bildung eines Kunden, wenn es um Finanzierbarkeit und Rentabilität einzelner Lösungen zum Wünschen nachlässt. Das heißt, wir sehen tatsächlich, dass wenn wir einen Kunden fragen, ab wann lohnt sich zum Beispiel eine Wärmepumpe mit einer PV-Anlage im Vergleich zu einer Gasheizung? Also die Frage stellen sich viele Kunden, weil die ein Haus haben und stehen tatsächlich vor einem Austausch eines Heizsystems, dass weit über 30% die Rentabilität oder die positive Finanzierbarkeit dieser Lösung deutlich höher einschätzen, als sie tatsächlich ist. Und natürlich ein Riesenteil, fast ein Viertel, hat überhaupt keine Ahnung davon. Das heißt, wir als Unternehmen müssen in der Lage sein, die Transparenz zu schaffen, dem Kunden zu erklären, wie sieht seine Lösung aus, wie rechnet sich diese Lösung. Und das ist natürlich der Teil der Energiewende. Nicht nur aus Ideologie Dinge nach vorne treiben, sondern auch ökonomisch darstellen. Das bedeutet, dem Kunden auch zeigen, nachhaltig muss nicht unbedingt das teuerste sein. Es kann tatsächlich ein Vorteil sein, eine nachhaltige Lösung einzubauen, wie eine Wärmepumpe mit einer PV-Anlage. Und die wird dann irgendwann ab gewisser Zeit auch günstiger als eine Gasheizung. Dazu haben wir auch ganz konkrete Studien durchgeführt und das auch gerechnet und mit dem Kunden auch geteilt.
Und genau auf diese Studie, den Energiewende-Machen-Check zusammen mit der RWTH Aachen, da würde ich gerne mal genauer drauf eingehen. Du hast es schon gesagt, es gibt immer noch viele Unsicherheiten und Ängste bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung und das Mitmachen. Was kostet mich das Mitmachen an der Energiewende? Deshalb, was verbirgt sich genau hinter der Energiewende-Machen-Studie?
Wir haben uns da 2 Dinge angeschaut. Einmal eine Kategorie von sogenannten großen Energielösungen. Dazu gehört eine Wärmepumpe, eine PV-Anlage mit einer Batterie oder eine HEMS-Lösung dazwischen, die natürlich fast schon essentiell ist, wenn man sich mit diesen Anlagen austauscht. HEMS heißt diese Home Energy Management System, also diese intelligente Lösung, um diese Geräte untereinander zu verknüpfen und zu optimieren. Also das ist die eine Gruppe der großen Lösungen. Aber es gibt auch viele Kunden, die kein Haus haben. Ja, die haben vielleicht nur einen Balkon oder nicht mal einen Balkon. Also haben wir uns tatsächlich auch für diese Kunden ein paar kleinere Lösungen angeschaut. Wie funktioniert das mit so einem Balkonkraftwerk? Wie funktioniert das mit einer Wallbox, mit einem Sparduschkopf oder einem smarten Thermostat? Klingt fast schon banal, bringt aber einiges. Und ich glaube, wenn wir auch die kleinen Dinge machen und die skalieren durch die Menge, wird man auch hier einiges bewegen dürfen oder können. Und wir haben dann diese großen und kleinen Lösungen gerechnet und haben dann auch verglichen, ab wann lohnt sich so eine große Lösung im Vergleich zu einer Gasheizung. Das war ein Teil der Studie. Und dann haben wir aber auch gerechnet, diese kleineren Lösungen, ab wann rentieren sich diese Lösungen. Also das war der Hintergrund dieser Studie, die wir durchgeführt haben.
Und kannst du da ein paar Ergebnisse teilen, Philipp, um auch hier im Podcast noch ein bisschen was zu diesem Bildungsproblem oder dieser Bildungsherausforderung, die du angesprochen hast, beizutragen? Kann man so halb pauschal sagen, wann sich zum Beispiel eine PV-Anlage oder auch eine Wärmepumpe lohnt?
Sehr gerne. Natürlich ist das alles sehr spezifisch, hängt von individuellen Voraussetzungen an. Als kleiner Disclaimer am Anfang, Baujahr des Hauses, die Größe der Anlage, wie viele Leute wohnen im Haus. Trotzdem kann man schon jetzt ganz klar und deutlich pauschale Aussagen machen. Wenn ich mir eine Wärmepumpe einbaue, dann nur Wärmepumpe erstmal, ohne PV-Anlage, da bin ich nach circa 11 Jahren am Break-Even im Vergleich zu einer Gasheizung. Das heißt, nach 11 Jahren, wenn ich in dem Punkt entweder in Gasheizung oder Wärmepumpe investiere, bin ich ab 11 Jahren mit der Wärmepumpe günstiger unterwegs. Dann haben sich die Investitionskosten und die laufenden Kosten für die Anlage getroffen mit den Kosten der Gasheizung. Ich kann natürlich noch mal weitergehen. Ich kann die Wärmepumpe mit einer PV-Anlage kombinieren, was ich immer empfehlen würde. Dann kann ich natürlich den Stromverbrauch der Wärmepumpe mit der PV-Anlage kombinieren. Dann habe ich natürlich ein bisschen höhere Kosten noch durch die Installation der PV-Anlage. Aber durch die Vorteile der Nutzung dieser Solarenergie für die Wärmepumpe liege ich wieder bei 11 Jahren. Das ist, nach 11 Jahren hat sich's gelohnt, in eine Investition der Wärmepumpe und PV-Anlage zu gehen. Man kann das auch noch weiter ergänzen und sagen, naja, ich kann auch noch eine Batterie mit einbauen. Das macht es dann alles noch effizienter. Wieder, Batterie kostet Geld, aber es macht es effizienter. Dann liegen wir bei ungefähr 15 Jahren im positiven Bereich im Vergleich zu einer Gasheizung. Also wir haben gelernt, ja, wenn ich in diese neuen Lösungen Wärmepumpe plus PV-Anlage plus Batterie investiere, es lohnt sich im Vergleich zu einer Gasheizung, wenn ich vor dieser Entscheidung stehe und deswegen machen. Bei den kleineren Lösungen gibt's da auch Erkenntnisse. Bei den kleineren Lösungen ist es so, ein Balkonkraftwerk, der rechnet sich nach 3 bis 6 Jahren ungefähr. Und ein Sparduschkopf für 30 Euro, nach einem Jahr ist er bezahlt. So. Ein smartes Thermostat für 30 Euro, etwas über ein Jahr. LEDs für Sparlampen, nach 2 Monaten. So. Super. Diese kleinen Sachen kann tatsächlich jeder mit einbauen oder mitgehen. Und dann hat man auch hier einen positiven Beitrag zur Energiewende, der sich auch ökonomisch lohnt.
Das heißt, eigentlich gibt es keine Ausrede dafür, dass ich mich nicht beteilige an der Energiewende, sei es, dass ich Mieter bin oder im Einfamilienhaus wohne. Aber verbunden ist das natürlich mit einer Wirtschaftlichkeitsabwägung. Und da sind wir mittendrin bei der Frage, was kostet mich das Ganze? Philipp, du bist, wenn man so will, der oberste deutsche Energievertriebler mit 14 Millionen Kunden. Wohin gehen Sie denn die Energiepreise? Rauf oder runter?
Das ist immer erstmal davon abhängig, wie sich die Wholesale-Preise entwickeln, wie sich das Wetter entwickelt, wie sich die Lieferwege von Energie nach Europa entwickeln, wie sich die politische Lage entwickelt. Da haben wir eine ganz volle Palette, die uns die Energiepreise entwickeln. Trotzdem mit Blick nach vorne, mit der Energiewende ist es tatsächlich so, dass ich mit ökonomischen Gedanken im Hinterkopf wirklich investieren kann in diese Lösungen, die wir gerade genannt haben. Und die machen es für mich kostentechnisch überschaubar, sogar im Vergleich mit einer fossilen Lösung günstiger. So, der Markt entwickelt sich ja natürlich. Und die Frage ist, in welche Richtung? Und da ist natürlich das Stichwort der Tarife hier relevant. Das heißt, wenn wir nach vorne schauen, Live und Rona, da müssen wir gucken, wie transformieren wir die Tariflandschaft in einem Land wie Deutschland. Ja, andere Länder sind schon deutlich weiter. Und wie schnell kriegen wir das mit den Prozessen, das Ganze entsprechend abzubilden?
Du hast es gerade schon angeteasert, Tarife. Zuletzt ist da auch das Stichwort der flexiblen Stromtarife öfter gefallen. Was hat es denn damit konkret auf sich? Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher davon profitieren oder wie kann das auch Abhilfe schaffen?
Das ist ein sehr valider Punkt. Man muss vielleicht bei dem heutigen Strommarkt starten und gucken, wo stehen wir heute. Und als ich die verschiedenen Faktoren genannt habe, die die Preise beeinflussen, jetzt vor ein paar Minuten, da meinte ich vor allem den aktuellen Strommarktdesign mit dem aktuellen fixen Tarifen. Heute ist fast 99% des deutschen Strommarkts charakterisiert mit Festpreisen. Das sind die Tarife für die Grundversorgung und für die Produkte mit Festpreis. So. Und wir nehmen das Consumergeschäft, Kilowattstundengeschäft. Wenn wir aber ins europäische Ausland schauen, da wo sich die dezentralen Energielösungen schon deutlich mehr verbreitet haben, da braucht man natürlich entsprechenden flexiblen Tarif dazu. So, und wir schätzen, dass mit dem Ausbau der dezentralen Energieversorgung, den dezentralen Assets, die die Kunden einbauen, die wir gerade auch diskutiert haben, dass bis 2030 ca. 40% aller Stromtarife flexibel werden. Was bedeutet ein flexibler Tarif? Da gibt es verschiedene Varianten von. Da gibt es dynamische Tarife, da gibt es hybride oder zeitvariable Tarife. Die dynamischen Tarife, das sind Tarife, die 1:1 die aktuelle Strommarktpreise abbilden, von der Strombörse, von dem Wholesale-Markt und an den Kunden weitergeben. So, dann gibt's hybride Tarife, wie ich genannt habe. Dort haben wir die Preisspannen innerhalb eines Tages oder einer Woche, die genutzt werden. Und oder die zeitvariablen Tarife bei den Kunden abhängig von der Tageszeit unterschiedlich viel für den Strom bezahlen. Und das ist wichtig, weil das ist genau das, wie man nachher die Erzeugung einer PV-Anlage mit der Wärmepumpe oder mit der Batterie oder mit dem Elektroauto kombiniert. Weil ich will ja als Kunde davon profitieren, wann es günstigere Preise gibt, entweder im Netz oder wann kann ich meine Erzeugung aus meiner Anlage nutzen und wie kriege ich das untereinander abgebildet. Dafür brauche ich diese flexiblen Tarife.
Ja, danke Philipp auch für den Ausblick, was da schon bis 2030 noch so auf uns zukommt und ja auch total spannend ist. Und ich glaube, wir können auch festhalten, du hast es eingangs ja ein paar Mal gesagt, das Interesse ist da, das Interesse an Innovation. Gleichzeitig manchmal vielleicht noch so eine Bildungslücke, die ihr auch mit diesem Machen-Check versucht zu schließen, die wir heute vielleicht auch mit ein paar Aspekten ein bisschen schließen konnten. Und ich glaube auch nochmal festzuhalten, nach einem Jahrzehnt ungefähr lohnt sich eben Wärmepumpe und PV-Anlage. Aber es muss auch gar nicht so groß sein. Vielleicht können wir ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer heute auch inspirieren, noch ein paar Lampen mit LED-Lampen auszutauschen und schon nach 2 Monaten hat sich das Ganze amortisiert. Also es gibt viel, was man tun kann, was wir tun können, was ihr natürlich auch tut, damit es für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft vielleicht noch einfacher wird an manchen Stellen und sie auch noch mehr mitmachen können, zum Beispiel durch flexible Tarife. Wagen wir doch zum Schluss noch einmal einen Blick in die Zukunft, Philipp. Wir haben jetzt viel über Gegenwart und aktuelle Dinge gesprochen, aber wir möchten gerne zum Abschluss noch von dir wissen, was denn deine Vision von der Energiewende ist. Wie sieht unsere zukünftige Energiewelt aus? Was wäre deine Vision? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
Wir als E.ON haben eine ganz besondere Position mit Blick in die Energiezukunft in Deutschland. Wir haben ganz spezifische Kundenbasis. 2/3 unserer Kunden haben das Potenzial, zum Prosumer, also zum Konsumenten und zum Asset Owner zu werden. Das heißt, das sind Eigenheimbesitzer, das sind Kunden, die außerhalb der Städte wohnen, die ein Haus haben, das sich eignet für so eine dezentrale Energieerzeugungsanlage und eine Lösung. Das ist ein wertvolles Asset. Das dürfen wir nicht verlieren. Das müssen wir verteidigen. Deswegen mit Blick nach vorne und die Stichworte bleiben, wie ich die am Anfang gesagt habe, Digitalisierung, Dezentralisierung, Dekarbonisierung. Wenn wir mit intelligenten Lösungen unsere Kunden bedienen, denen das transparent erklären und denen aber auch Lösungen anbieten, und zwar nicht nur Lösungen, die sich für den Asset Owner, also für denjenigen, wer diese Anlagen hat, beziehen, sondern in einem Ökosystem aus einem Consumer und Prosumer Asset Owner gestalten. Das heißt, die Zukunft wird sein, E.ON bietet einem Kunden eine Lösung an, die bei Lieferung von Kilowattstunden anfängt, einem Einbau und Optimierung von unterschiedlichen Geräten, Assets im Hause einschließt und das Ganze untereinander optimiert. Ich glaube, in die Richtung geht die Welt. Wir haben uns den Anspruch gegeben, wir sind der Playmaker. Das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Anspruch jetzt erfüllen. Wir müssen mit den Lösungen die Kunden bedienen. Wir müssen die Kunden auf diese Reise mitnehmen. Wir müssen auch gemeinsam mit unseren Kunden die dezentrale Energieerzeugung und Energiewende mitgestalten. Und ich glaube, das wird funktionieren. Ich freue mich schon sehr darauf.
Super, das klingt sehr gut und ich nehme auch nochmal den Prosumer mit, ein neues Wort gelernt, das finde ich ja auch sehr schön, diese Wortschöpfung. Danke dir, Philipp, für all die Einblicke und Ausblicke, die du heute mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Rona, danke live.
Danke auch von meiner Seite, Philipp.
Ja, live, wir haben heute versucht, mit Philipp mal ganz konkret zu werden. Wo stehen wir in der Energiewende? Was bedeutet sie? Gerade eben auch mit der Perspektive auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Was hast du denn heute gelernt?
Ja, nachdem wir mit Anna Jasper-Martens ja schon die oberste Wärmewendemacherin in unserem Podcast zu Gast hatten, haben wir mit Philipp Thon heute wahrscheinlich den Energiewende-Manager schlechthin da gehabt. Er führt 6.000 Mitarbeitende in der E.ON-Vertriebseinheit in Deutschland. Die kümmern sich um die Belange von 14 Millionen Kunden. Und das große Ziel ist, dass möglichst viele aktiv an der Energiewende partizipieren können. Dazu gab es ja auch den Energiewende-Machen-Check. Und ich fand, das hat er sehr, sehr gut beschrieben, dass jeder Möglichkeiten zur Teilnahme hat und davon auch wirtschaftlich profitieren kann. Dementsprechend sind viele aufgerufen, sich im Kleinen mit dem Duschkopf oder vielleicht auch im Großen gleich mit der Wärmepumpe, der Wallbox im Einfamilienhaus zu beteiligen. Und das motiviert mich doch sehr.
Ja, ich habe heute auf jeden Fall ein neues Wort gelernt, nämlich Prosumer, also Producer und Consumer vereint in einem Wort. Das fand ich eine sehr spannende Wortschöpfung. Und das Pro vorne, vielleicht auch noch ein Pro zu werden, also ein Experte oder eine Expertin, ein bisschen mehr zumindest, was die Energiewende angeht. Ich fand schön, wie Philipp auch nochmal dargelegt hat, wie viele von uns auch noch so ein Halbwissen haben, was ja auch verständlich ist. Aber da vielleicht auch nochmal zu schauen, was für Bildungslücken kann ich vielleicht noch schließen, mich ein bisschen konkreter damit auseinanderzusetzen, wann sich die Dinge amortisieren und gleichzeitig, was es, wie du gerade angesprochen hast, auch schon für kleine und recht einfache Lösungen gibt, die wir alle in Angriff nehmen können, um unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten und ins Machen zu kommen. Wir hoffen, ihr habt heute auch viel mitgenommen und ein paar Learnings gehabt in dieser Folge. Danke euch fürs Zuhören. Weitere Infos zum Podcast findet ihr wie immer unter www.eon.com. Die wichtigen Links auch hier in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn gerne weiter. Und wenn es Aspekte der Energiewende gibt, die euch interessieren, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine E-Mail an socialmedia@eon.com schreibt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.